Neue Wege. Manchmal zuckt das Leben in mir. Meistens gerade in den Momenten der Ferne. Es war heute Morgen. Der sorgstrebsam bemäntelte Student, nennen wir ihn K. Punkt, auf seinem morgendlichen Routinegang zur Universität. Die Uhr zeigt 7.05 Uhr. Nochmals. Morgens. Keine weltumstürzenden, staatsvernichtenden Revolutionstreffen treiben ihn hinaus, auch keine nie zu vernachlässigenden geheimen erotischen Musentreffen. Nein, Fachdidaktik der Literaturwissenschaft ist sein Ziel. Bedeutungsvoll, aber sinnlos, das Gesicht in den müden Augen, offensichtlich nicht begreifend, nicht einmal erahnend, was ihn hier treibt, tauchen Erinnerungspuzzle auf. Diese Uhrzeit war gewöhnlich, ja, war dem schleichenden Gang, dem trüben Blick der getanen Arbeit am Alkohol, der ob der unwilligen Frauenbilder hervorgerufenen Enttäuschung, der Lagersortierung einiger Sätze, Sprüche und Neuheiten gewidmet. Nun also stattdessen begreifend und ahnend und nüchtern. Auch damals kreuzten sich die Wege mit anderen Menschen. Alltagsverwesungsgeruch hing an ihnen. Der Blick sortierte die angemessene Portion Beileid. Jeder bekam sein Scheibchen Mitleid. Bedauert wurden alle debil grinsenden Köpfe. Sie forderten mich förmlich, sie forderten mein Mitleid, aber auf Dauer alle zu bedauern erschöpft. Selbst das wussten jene auszunutzen. Mich, mein Mitleid. So sinnend sieht man sich die Straße entlang schleichen, mit Aktentasche als eigenen Sarg, wie Kunze sagt. Mir wurde plötzlich klar, dieses debil grinsende Schleimmaulen war die Überlegenheitsgeste des Nicht-Überlegenden. Kopftotgeburtsschnurstracks gen Fachdidaktik. Oder wie die anderen Eingänge zur Hölle heißen. So ging ich. Im Wissen, dass ich das Richtige tat, auch wenn ich nicht wusste, ob ich für mich das Richtige tat. Egal, hinein ins Leben, ins Pure, das da jetzt heißt Fachdidaktik. 7.13 Uhr. Morgens. Meine Sicherheit wuchs. Zukunft, ich komme. Komme, was da wolle. Ich ist ein anderer. Also frag nicht, was ich will oder was du willst. So sagte ich ihm. Nein, mir. Mein Disziplinierungsattentat traf. Mein Sophismus-Torpedo versenkte das Sinnfragen-Schlachtschiff. Plötzlich eine Stimme hinter mir. Hey, Sie, junger Mann. Alkoholbetäubender Verwesungsgeruch aus allen seinen Poren. Suffrotköpfig taumeln sucht er mit seinen vergilbten Raucherfingern an mir Halt. Haben Sie gestern Fußball gesehen? Da war doch höher Kacke, oder? Seine blinzelnden Augen verscheuchten die Helligkeit. Sein suchender Blick festigte mich. Ein Gespräch entstand, ob der richtigen taktischen Vorgabe des Teamchefs, der WM-Aussichten der Deutschen und so weiter. Pragmatische Themen der Zeitverschiebung bei der Übertragung im Fernsehen wurden erläutert, Prognosen erstellt, Fußballhistorie verarbeitet, Gegner analysiert und die Zeit ging mit uns. Passantenfluten umschifften unser Bürgersteig-Stauwerk. Dann, irgendwann, verebbte sein Mundstrom. Er ging. Weiter. Wohin? Auch das. Egal. Im Weitergehen ertappte mich die Zeit. Ich weigerte mich, schneller zu gehen, blieb stehen, schlenderte links, schlenderte rechts. Es war kurz vor 8. Dieser asoziale Penner war eine weltgesandte Flotte von Kriegsschiffen. Der Degen meines Sophismus brach in zwei. Ich jauchzte. Ich war enttäuscht, dass ich nicht er war. Zugleich war ich glücklich, dass jemand meine Rolle übernommen hatte. Ich vermute, er kannte mich. Er kannte mich. Er gönnte mir sein Mitleid, sein Beileid, sein Bedauern, mir allein. Und das fast 45 Minuten. Ich fühlte mich geadelt. E-Mail.
Ein Thema, das hier gerade kurz ankam, der Fußball, der wird uns gleich nochmal wieder einholen. Aber erst kommt noch etwas anderes und dazu kann Ögö ein bisschen mehr sagen. Das wird quasi eine Weltpremiere jetzt mit euch.
Hier. Genau, das ist ein Zyklus Meerholz, heißt der. Einige Gedichte sind auch nicht beendet und das hat Klafki so ungefähr einen Monat vor seinem Tod geschrieben. Da gibt es auch ein paar Aufnahmen von. Also hat ja immer gern die Sachen auch eingesprochen, weil er immer das Gefühl hatte, Buchstaben nur auf Papier ist zu wenig. Man muss, vor allem Gedichte muss man sprechen. Und diese Aufnahmen, da hatte ich ihm ein Aufnahmegerät geliehen und habe das dann nach seinem Tod wiederbekommen. Und das ist ein wahres Schatzkästchen, was sich da so findet. Und dieser Zyklus Meerholz, das sind 27 Gedichte, wenn mich nicht alles täuscht. Um die 20 Gedichte. Einige sind, wie gesagt, nicht vollendet. Und da lesen wir das erste Mal draus, sozusagen. Und jeder von uns liest 3 Gedichte seiner Wahl aus diesem Zyklus. Ja, so viel dazu.
Genau. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wer anfängt. Ich glaube, Stefan wollte beginnen, weil er sich gleich in eins verliebt hat. Und das ist jetzt quasi eine doppelte schöne Sache.
Meerholz. Allein mit der Zeit verspiele ich Sonnenuntergänge. Für manche Worte braucht ein Mensch die Kulisse eingewachsener Wege. Die Tür in uns selbst. Vor der Tür, Türen. Vor dem Fenster, Fenster. Vor der Luft, Luft. Die Nacht nimmt den Bäumen ihre Geräusche und aus mir schlachtend mein Fleisch, das Schwarze. Heute aber sind die Himmel müde, liegen eingerollt in der Zeit, im Blau. Die Minuten werden von anderen erfunden. Dann kommt Zeit. Kommt Zeit. Zeit.
Wer ruft uns da aus dem Jenseits an? Krach der Schatten. Der Schatten der Uhren, der mir nachkriecht, seit kurzem, langem, seit der Tod in meinen Wortschatz kam, wie ein abgehängtes Bild. Von Sommerjahr zu Sommerjahr hatte ich gedacht, ein Schlaf, der hungrige Gräber frisst. Jetzt Dämmer wächst, ein Fragment, Bilderstau. Könnte ich dort schon geboren sein?
Jedes Lachen ein Doppelleben. Lügen, die in einem Kästchen voll Wahrheiten verstauben, die Lügen und wie sie sich einweben ins Leben als gefräßiges Wesen, vollkommen verschneit. Das ist der Anfang. Ein Trinklied, dem Verrat an sich selbst, der zweite Vorhang fällt und im Foyer, auf der Bühne, in den Logen, schubsen sie die Büsten ungestüm von den Sockeln zu deinen Füßen. Du spielst Lieder, die uns gefallen, mit dem Ellenbogen. Aber wen betrügen sie? Gestern versuchtest du zu beten.
Gottgefällige Engel. Wellen streiten, wer hat das schönste Blau? Landen am Ufer wie vorbestellt, wetzen Drohgebärden, Streifen klingen blau ihr Leben ab. Sind hier. So schnaubt Leben.
Der Tod nur ein paar Sätze weit. In jedem Gedicht zuckt eine Endlichkeit. In jedem Gedicht kommt das Lebendige uns berühren, zuckt eine Endlichkeit. Wenn wir der Toten gedenken, Menschen mit schmalen Figuren, heute Friedhofswetter in jedem Gedicht.
Was nicht Nacht werden kann, ein maritimes Bekenntnis. Zitat: Es gibt eine Stimme, die mich besucht, damit ich alleine bin. Wovon träumt Wasser? Die Scherbe Himmel, selbst die Luft scheint sich aufgelöst zu haben. Ich vergesse schon die Zeit, die vor mir liegt. Die Scherbe Himmel versteckt ungezählte Meere. Ich wiege die Tage. Wie schmeckt Zeit? Ein Vogel treibt den Wind vor sich her. Vielleicht trägt der Wind unsere Spur aus der Kindheit als... Wer riecht uns das Meer zu Ende? Aus der Kindheit weht es satzweise, als finge dein Herz wieder zu schlagen an. Satzweise, es macht sich mein Tod auf, den Weg zu mir. Der Vogel treibt den Wind, das Meer unter meinen Kopfkissen. Satzweise, das Gedicht wird richtiger, die Welt wird falscher. Satzweise, bis nur noch Erinnerung abfällt, aus der Scherbe Himmel und alles andere damit verdeckt, der Fluss heilt im Fließen. Wenn es das Meer nicht geben würde, könnten wir es erfinden? Jedes Gedicht ist der Versuch, ein Jetzt in ein Dann zu retten. Aus der Scherbe Himmel satzweise zu streuen, was man besitzt, aus Augen und Herz. Auf dem Grund der Gedichte ruht alles Unsagbare. Das Wort Liebe, es wurde einmal gesagt am Anfang der Zeit. Es hallt nach. Vor mir das Meer, Kiesel, die ihre Sprache verloren haben. Sie kommen aus dem gesunkenen Licht und sie beginnen an Land zu steigen. Was nicht Nacht werden kann,
vorüber, schon immer tot. Ich verlerne alles, was ich gerade bin, wenn ich einen lebendigen Menschen sehe. Von jenem Ort verbannt. Das war. Verlassen schon, aber es spricht. Worte.
Ahnung. Es gibt einen Tod, der früher beginnt. Jedes Gedicht ist ein Altern, Windbestand.
Spuren von Kulisse, rotweingegärte Feierabende, trocken vor Krankheit, Tag, wörterlang als Flecken auf dem Schreibtisch, letzte Sommerspreu. So spielen wir Jäger und Sammler, bis die Wirklichkeit uns neu erfindet. Danke.
Dankeschön. Das waren die Hälfte, ne, ungefähr, ja. Aus Meerholz. Kein Problem. Ihr düst los? Was? Ja. Tschüss, mein Lieber. Bis bald. Bis bald. Ja, was mir gefällt heute Abend ist, ich habe es eben in der Pause schon zu einigen draußen gesagt, es ist einfach eine schöne Stimmung. Es sind interessierte Leute da, Freunde irgendwie und so. Und wir haben, und dabei ging mir durch den Kopf, dass wir das ja nun schon einige Jahre machen und dass es für mich anfänglich so gewesen ist, mal bei den ersten ein, zwei oder so Klafki-Erinnerungen, dass man da doch, weil es noch näher dran war, dann doch irgendwie so ein bisschen in eine Traurigkeit oder Melancholie oder sowas so ein bisschen gerutscht ist, einfach vom eigenen Gefühl her und dann vielleicht auch so über die Texte das noch ein bisschen verstärkt hat. Aber letzten Endes sind es ja alles Lebenszeichen. Und je weiter wir fortschreiten, oder ich merke das jedenfalls bei mir, dass ich mich natürlich nicht so ganz davon freimachen kann, dass ein Freund nicht mehr da ist und fehlt, aber dass es gleichzeitig irgendwie Freude macht und sehr lebensbejahend ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und dass es nichts ist, was mich in eine große Trauer zurückzieht, sondern ganz in das Gegenteil, nämlich, dass es mir einen Gewinn bedeutet für mich tatsächlich. Es ist wirklich so, das freut mich. Jetzt ist es zufällig natürlich so, dass wir über die vielen Jahre, die wir das jetzt schon machen, immer mal natürlich auch Reaktionen bekommen haben auf die Lesungen und auf die Texte. Wir haben einige in kleinen Anthologien und sonst wo auch untergebracht nach seinem Tod. Und dass Esther, seine Witwe, die ja nach Amerika ausgewandert ist, ein Jahr nachdem er verstorben war, morgen Geburtstag hat. Also irgendwie können wir ihr auch immer berichten, was wir machen. Wir nehmen das auf, wir können Zeitungsartikel schicken. Also irgendwie ist das für sie auch etwas, was ihnen am Leben hält, jetzt im übertragenen Sinne. Ja, das ist ein ganz großer Gewinn dieser Veranstaltung. Das können wir natürlich alles für uns alleine lesen, aber wenn Menschen da sitzen und das mit nach Hause nehmen, ist es halt eben noch ein bisschen mehr. Und die Leichtigkeit, die auch da drin sein kann, der werden wir uns jetzt mal widmen. Die meisten von euch vermutlich wissen gar nicht, was Klafki, also Oliver Eufinger, alles so gemacht hat, wenn er nicht, man kennt ihn eigentlich nur als Schriftsteller, aber natürlich hatte er, ja, war der Wahnsinn, natürlich war es. Er war ein, ich hole jetzt ein bisschen weit aus, ein sehr veranlagter Fußballspieler, der seine gesamte Karriere, die durchaus zu höherem Berufen gewesen wäre, fast seine ganze Karriere, muss ich richtigerweise sagen, bei UT Kiel, in der Festung Westring hier neben der Feuerwehr
um die Ecke
quasi verbracht hat. Das war eine ganz, ganz große Leidenschaft und ein riesiges Talent, das er da tatsächlich hatte. Also umworben von höherklassigen Vereinen aus der Umgebung und so. Er konnte allen Reichtümern dieser Welt widerstehen, weil er zwei Sachen nämlich nicht machen wollte. Kiel verlassen und er brauchte eine funktionierende Kameradschaft, das ja auch immer nicht überall so der Fall ist. Und erste literarische Schritte. Esther hat mal zu mir gesagt, sie kannte ihn ja schon aus der Schulzeit. Die sind mit 17 oder 18 zusammengekommen, haben mit Anfang 20 gemeinsam Kinder bekommen. Joshua und David, seine älteren Söhne, die jetzt so 20 und 18 knapp sind. Sie sagte mir, die Briefe, die er damals geschrieben hat als Schüler, das sei schon Literatur gewesen. Aber das hat er wohl noch nicht so empfunden zu dem Zeitpunkt. Vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber ich glaube eher nicht. Und dann hat er sich in einem, ja, wie soll man sagen, wie große Autoren, ich greife jetzt etwas vorweg, Karriere machen, weil sie mal in der Schülerzeitung geschrieben hat, eine Stadionzeitung für die Festung Westring ins Leben gerufen. Und Spielberichte verfasst, sich also auf den Spielplätzen, Fußballplätzen der Landeshauptstadt und Umgebung herumgetrieben und die dann nach dem Wochenende in Heimat also zusammengeklatscht und dann wurden die Stadienhefte verkauft. Am Wochenende drauf für die Ligaspiele der Woche davor. So konnte man dann da stehen. Und dem widmen wir uns jetzt mal, also einer ganz anderen Seite. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, aus welchem Jahr das ist. Ich würde tippen vor 2000.
Das, ja,
also in jedem Fall vor 2000. Ja. Also 72 ist sein Jahrgang, nochmal zur Erinnerung. Also das war so, warte mal, ich muss mal kurz, bevor ich was falsch sage, genau. Waren wir nicht so ganz, sagen wir mal, nicht so ganz neutrale Spielberichte. Die hatten durchaus einen gewissen Einschlag durch die UT-Brille gesehen. Und davon werden wir jetzt jeder einen vorlesen. Ich denke auch, dass das so ziemlich mal eine Premiere sein dürfte, ne? Oder?
Ja, wir haben, glaube ich, mal bei einer Klafki-Lesung in der Hansastraße, haben wir, glaube ich, mal einen gemacht, ja.
Also das ist sozusagen Stadionprosa oder so, oder Poesie, vielleicht auch auf eine Art und Weise. Soll ich beginnen? Oder ich beginne also mit, steht leider kein Datum dabei, das wäre es nochmal zu sein, aber man kann beim Landesfußballverband bestimmt nachgucken, wann diese Partie mit diesem Ergebnis mal stattgefunden hat. Es handelt sich dabei um ein Heimspiel der Ligamannschaft von Union Teutonia Kiel gegen den SV Friedrichsort und es ging verloren mit 0-1. Durch die UT-Brille. Die afrikanische Wand hauchte Hawaiian und Costa Rica kokett gegen die holzgeschnittenen Friedrichsorter Sturmtanks. Schlangenzierlich bachstelzte Mohler gegen die gebrechliche Geschicklichkeit seines genervten Gegenspielers und Rufin verharmloselte tückenhufig und lüstern leise seine frustrierten Friedrichsorter Pendanten. So rüpelte Schuljunges picklig und ackerte Abteilungsleitern gegen die schelmisch süffisant spielende Störungsfront unserer Abwehrreihe. Selbst der gegnerische Trainer Axel zuckte Sprachschatz verloren, holterdiepolter pomadig humpelten die hochgelobten Stürmer mit schleppfüßiger Schnelle und flügelgestutzter Flüchtigkeit gegen unsere siegfriedigen Schwarzen. Vor dem Suchsdorf-Spiel strotzten wir vor Siegtum, aber nach diesem Spiel gegen den Tabellenführer haben wir uns wie ein siegwelkender Überlebensleviathan zu einem durchaus vitalen Kadaverkoloss kreaturt. Kraftreserven geplagt und Widerstandsfähigkeit zermürgt, jünglingen wir wie Purgatoriumskurgenesen von Spiel zu Spiel. Auf geht's, Heikendorf! Yes, ja. Dazu muss man sagen, es gab durchaus, also Union Teutonia UT ist auch mein Fußballverein, bei dem ich Mitglied bin, ist immer ganz offen für Studenten gewesen. Also war unheimlich voll, also auch für Leute hier aus Kiel, aber eben auch für Studenten, also aus aller Herren Länder tummelten sich da. Und das war eine Zeit, wo der afrikanische Fußball ganz großen Einzug gehalten hatte, wohl offensichtlich in die erste und zweite Mannschaft von Union Teutonia Kiel.
Ja, der nächste Spielbericht, da ist nicht klar, wer da gegen wen gespielt hat, aber in jedem Fall UT Kiel spielte. Und der ist überschrieben, Cantabimus Vacuus. Nicht wissen wer, nicht wissen wann, nicht wissen wo. UT Kiel bis zum Suchsdorf-Spiel im Abstiegskampf. Wenn einem das Können im Wege ist, und das Gezebrate-Runde zum Rätselrelikt wird und man zustandsstumpfsinnig die Spielminuten müde rennt und sich die Schritte nur noch dienstfertig unter einem rühren und man Bahnschaffner verwalterisch Ballerina-Fuß ballert und man seine Gegenspieler nur noch storchstolzierend eskortiert, dann bauklotzen plötzlich die Blicke auf den Tabellenplatz. Auf jene abstiegsseefedernde Stelle nur ein Grab breit entfernt. Das Lachen wird hölzern, man zungenschnalzt, schimmelspeichlerisch und strohhalmt sich an schallender Scharlatanerie. Klageweibernd äußert man vornehmes Bedauern ob der Lage, Stirne meutern, Falten begrenzt und es folgt Phrasen, hengsthastiges Papalapappen und sachgemäßes Stinkgespargel. Die letzten Zuschauer indessen blicken mit starren Augen vom unterdrückten Gähnen. Auf den grünen Tatort genusslang weilen sich am geschäftigen Nichts und sprechen, da die säbelbeinige Stümperhaftigkeit nicht mehr geleugnet werden kann, liebevoll vom bestrickenden Charme des Anspruchslosen. UT-Fußball erhielt seine Bedeutsamkeit offenkundig nur noch als Belebung der ansonsten brachliegenden Landschaft. Wer so wenig konnte, musste viel wollen. Und plötzlich wollten wir als Mannschaft heraustreten aus der Hoffnungsglaube gospelnden Eckensteherei und die Nesselwirklichkeit fest anfassen. Komm, Suchsdorf, komm!
Ja, und Suchsdorf kam.
Ja, was könnte man dem mal schicken eigentlich, ne? Ja. Es ist also bei UT, man muss eine Sache noch vielleicht, bevor Stefan gleich zum, es ist das Suchsdorf-Spiel, ne?
Ja,
das zum Suchsdorf-Spiel jetzt gleich kommt. Genau, der macht das mal erst, dann haben wir den direkten Anschluss.
Ich glaube, das mit dem HSV wird auch nicht ganz passen. Suchsdorfer SV2, Union Teutonia Kiel 2-3. Die UT-Brille. Wo normalerweise ein pappiger Pathos Pantoffel heldet, nämlich im Abstiegskampf, schrien wir auf menschisch Sieg oder Suizid. Mit keifenden Kehllauten kratzte und klopfte der Abstiegsklabautermann am UT-Unabsteigbar-Vereinsemblem. Mundhangare mit lexikongroßen Zahnplatten schallten höhlenmenschernd und Ernst fehlte aus Spielerharlekinen Stoffzungen körperlicher Kampf statt kickende Kunst. Und siehe, als hätte man nur den Eingeschlafenen gespielt, klatschten wir gedankenlos in unsere Füße und ruckzuckten unsere klapprigen Körper. Unsere Hacken hasteten lanzenbrecherisch und laubhändeleicht. Niemand verschlupflochte sich. An diesem Tage war im UT-Trikot kein Platz für falschmünzerisches Fadenscheinigen. Die Suchsdorfer Sachlichkeit mechanikerte monoton stotternd und den Rest erledigte ein Suchsdorfer Torwart, der mit einer Walross-Drillings-Spätgeburtsschwangeren Wuptizität sein Gehäuse hütete. Nach jedem Treffer beherrscht zu erwachen schien und die Entbehrlichkeit eines Bügelzimmers ausstrahlte. Gottgehorsam zitterte der Uhrenzeiger uns die kleinen Zahlen bis 90 zu und die Nekrologe auf den Kreisliga-Abstieg waren vorerst Fragmente aus einem Fabelland.
Kreisliga-Poesie in Kiel. Man glaubt es kaum. Und wenn man mal bei UT gespielt hat, dann weiß man, wie offensichtlich sich bei manchen Vereinen so Konstanten etablieren oder halten. Also das ist ja weit vor meiner UT-Zeit gewesen. Aber es ist eigentlich immer noch genau so irgendwie. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatten wir ein Spiel und waren auch nicht wirklich gut, war dritte Herren. Und da sind sogar die Fans, also die UT-Fans, Vereinsmitglieder, die an der Seite stehen. Man liegt zurück, es ist eine Minute vor Abpfiff, der Ball geht ins Aus, direkt zwischen deinen eigenen Leuten an der Seitenlinie durch und keiner stoppt den Ball und wirft ihn dir zu. Man steht da, trinkt Bier und unterhält sich, kriegt das gar nicht so richtig mit. Und Lothar, genialerweise, brüllte dann vom Spielfeld raus auf die Seite. Mann, Micha, du bist sogar schlecht, wenn du gar nicht mitspielst und so. Weil er den Ball einfach nicht gestoppt hat und sowas. Also das ist UT, also wie es leibt und lebt. Der Abstieg ist dann doch irgendwann mal passiert. Die Ligamannschaft, die heißt auch heute immer noch so, spielt in der A-Klasse, also nicht mehr Kreisliga.
Haben die nicht, ich hatte gerade mal geguckt, ob ich das Foto habe, die haben doch so ein, da gibt es doch so ein fantastisch falsch geschriebenes Schild an diesem Vereinshaus.
Gibt es das?
Ja, so ein grammatikalisch ganz grausames Schild, aber wirklich.
Das muss von Phoenix sein, die sich den Platz mit
ganz professionell gefräst, wo es halt irgendwie um Fahrräder abstellen oder duschen oder irgend so ein Zeug geht.
Also Hausaufgabe für alle nachher, wenn ihr nach Hause geht, sind ja nur 200 Meter, gucken, ja, was Stefan meint und ob er es findet. Eine ganz tolle Sache von UT ist, dass er, also Oliver hatte, Klafki hatte vor seinem Tod an viele Leute, mit denen er zu tun hatte und wo er sich wohl und heimatlich gefühlt hat, Briefe noch geschrieben, Karten auch so, also einen letzten Gruß, wenn man so will. Und UT Kiel hat den im Vereinsheim über der Tür zum Eingang des Vereinsheims oder daneben hängen, diesen Brief. Also man kann das lesen und sie haben den Klafki Cup ins Leben gerufen. Das ist ein jährliches Fußballturnier, Feldfußballturnier für Kieler Fußballmannschaften, bei denen der heißt einfach so, dass man könnte den ja sonst wie nennen, es ist Anfang Juli, immer ist glaube ich das erste Juli-Wochenende, der Klafki Cup und die Erlöse, die dabei rumkamen, die sind dann immer an Esther geschickt worden nach Amerika, dann konnte sie da Joshua und David Fußballschuhe kaufen, was man in Amerika ja gar nicht leicht kriegt, weil das ja keiner spielt und so. Also Soccer, genau, da musste man lange rumlaufen, denken, was meinen die denn mit Football hier und so, das ist... War schwierig. Naja, jedenfalls, also dieser Klafki Cup ist jetzt im, weiß ich nicht, siebten Jahr oder so, also weil er nicht gleich, ich glaube 2010 das erste Mal oder so, oder 11.
Nee, früher hieß das Kieler Künstler Cup und dann nach Klafkis Tod und das
war... Ach ja, das war von UT, ne, der Künstler Cup, ne?
Genau, ja. Und das war von UT organisiert, aber es waren Kieler Mannschaften aus Künstlern und, ja, oder aus Kneipen. So. Also ich habe da auch mal mitgespielt, ich wurde aber nach 2 Minuten sofort rausgestellt, weil da konnte ich weniger Unheil anrichten. Und Klafki hat da halt auch immer mitgespielt bei diesem Künstlercup und nach seinem Tod hat man den dann in Klafki Cup umbenannt.
Und im vorletzten Jahr vollzog sich also Union Teutonia Kiel ist natürlich der wichtigste und beste Verein der Stadt. Das einfach haben wir jetzt etabliert und so, brauchen wir gar nicht weiter reden. Aber er hat tatsächlich auch 3 über die Landesgrenzen hinaus berühmte Spieler gehabt und hervorgebracht. Der eine kennt jeder, Gerhard Delling. Aha, alter, eigentlicher Büdelsdorfer, aber lange Jahre bei Uton Teutonia gespielt. Dann, Vornamen habe ich jetzt vergessen, ich sage jetzt Markus, obwohl es nicht stimmt, Greif, der einzige Utiler, der es jemals in die Bundesliga geschafft hat. Fußball-Bundesliga, ein Fußball-Bundesliga-Spieler. Und der zweite, der es auch in die Bundesliga hätte schaffen können, Klafki. Vor 2 Jahren hat Union Teutonia das Vereinsheim da erwerben können, also der Platz gehört UT sozusagen und das Vereinsheim und hat 3 Kabinen, die 3 Kabinen, die es gibt, mit Namen versehen. Die Kabinen tragen Namen. Sie tragen den Namen Delling, Kabine Greif und Kabine Klafki. Und an jeder neben den Kabinentüren hängen so 3 Biografien der berühmtesten UT-Spieler. Und ich bin gebeten worden, die Biografie für die Kabine Klafki zu verfassen. Und die lese ich euch jetzt vor. Er war ein Guter. Olli, Oliver, Fischer, Eufinger, Klafki. Eine Küstenkarriere, zwischen den Meeren geboren und geblieben. Nach jedem Training zum Optiker die runde Brille richten lassen. Jahr für Jahr die Festung Westring gekreidet, Linien, Striche, Bögen. Viel im Stand gegeigt und Aufmerksamkeit erregt. Höhere Weihen? Holstein-A-Jugend. Hier in der Ellenbogenfamilie vergeht ihm, dem Teamplayer, die Lust. Später dann beim Bundesliga-Schauen die Namen von Mitspielern und Gegnern. Als Jüngster zurück zu den UT-Herren. Die Namen hier Hafer, Sven Becker, Mörtel, Sven Maurer. Bald werden die Linien, Striche, Bögen feiner. Tauscht Kreidewagen gegen Feder. Rostock liest, schreibt, kehrt zurück. Einmal UT, schreibt. Stadionzeitung Festung Westring, unbeirrt, behend wie eh und je. Knipst nächtliche Funzeln an, keuzelt, knipst. Die Worte werden bedeutender. Slam, lokal, regional, bundesweit. Hier hat er den langen Atem, den es braucht, der sich dann gegen ihn wendet. 2 Jahre Abstiegskampf, keine Relegation. 2 Jahre streichelt, drischt und jongliert, knolzt er die Worte wie einst das Leder. Am Ende das Ende. Klafki, kauziger Knipserkläffer aus Kiel. Tinte im Blut, UT im Herzen. Die Guten ziehen weiter. Eigentlich, ja. Ich schreibe ja nicht so viel, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich selbst auch ein bisschen stolz drauf. Kann man vielleicht mal sagen. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, da haben sie mir so die Biografien nur so ein bisschen zusammengetragen. Ja, ja. Ja, und Delling hat es ja zum Beispiel, der ist tatsächlich auch, ich glaube, der ist Knorke, weil der tatsächlich das ist sein alter Verein. Der hat da lange gespielt und den mag er auch. Und wenn unser Präsident ihn mal so angeschrieben hat zu irgendwas oder auch zum Jubiläum beispielsweise, wann war das, 5 Jahre, 100 Jahre UT oder so, eingeladen hatte, kamen die auch. Also das war so mal vorbeigeschaut oder einen Gruß an Wort geschrieben, das ist...